Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer weiteren Bonusfolge von Leinwandliebe. Ja, ab und zu kriegt ihr jetzt mittlerweile auch so kleine Bonushäppchen von uns. Das sind noch so die Folgen, die wir mal exklusiv aufgenommen hatten für unser Steady-Programm, die wir jetzt mit euch allen teilen wollen. Aber damit ihr auch seht, dass ihr nicht nur altes Zeug bekommt, sondern dass wir das auch weiterführen, gibt's jetzt eine brandneue, brandheiße Folge von Was guckst du gerade so? Und ich habe den Erstling von dieser Reihe, Christoph Petersen, wieder mal vor mir sitzen. Hallo Christoph.
Hallo Sebastian. Man muss das ja sagen, ich habe dich ja quasi dazu gezwungen, das jetzt mit mir aufzunehmen.
Das hat er auch, das hätte ich jetzt nicht gesagt, nicht, dass du das sagst. Ja, es wurde mir eine große Brisanz für diese Folge versprochen, deswegen bin ich mal sehr gespannt, was jetzt hier so kommt. Deswegen, Christoph, ach so, vielleicht noch für alle da draußen, die es nicht wissen, ich frage Christoph, was er gerade so guckt, und wenn ich es interessant finde, reden wir darüber. Wenn ich was nicht interessant finde, dann sage ich, okay, und was guckst du sonst noch so? Und dann muss er weiterreden. Deswegen, Christoph, wir sind gespannt. Die Frage kommt, was guckst du so?
Ja, genau, also erstmal kann ich ja so sagen, was ich in letzter Zeit immer wieder extrem viel geguckt.
Ja.
Ich war zum Beispiel auf dem Filmfest Hamburg und habe da einige der besten Filme des nächsten Jahres bereits gesehen. Und auch sonst habe ich viele tolle Filme gesehen, über die man jetzt sprechen könnte.
Aber da will ich vielleicht schon mal einhaken. Was ist denn so der beste Film nächstes Jahr?
Ja, da kommen wir vielleicht später hin, wenn du dann noch Bock hast.
Na gut.
Vielleicht sind wir da auch schon fertig. Weil das Thema, also da springe ich jetzt auch immer nur zum nächsten Film, weil das Thema eigentlich diese Sendung ist der erste Auswärtsstuck in Berlin, wo ich letztes Wochenende Tag und Nacht verbracht habe. Und darüber müssen wir reden.
Was ist denn ein Auswärtsstück?
Naja, auswärts ist es deshalb, weil das ist ein Filmfestival, das normalerweise in Nürnberg stattfindet.
Okay.
Und jetzt hat es zum ersten Mal in Berlin stattgefunden. Letztes Wochenende im Filmrauschpalast hier. 20 Leute passen da nur rein. Es wurden nur 20 Dauerkarten verkauft. Das heißt, wir waren das ganze Wochenende da quasi mit 20 Leuten im Kino. Und ich kann ja mal so ein bisschen was zum Konzept erklären, soweit wie ich das verstanden habe. Also das ist, fängt an mit einem Friedrich Nietzsche Zitat: Was mich nicht umbringt, macht mich stärker. Und es ist es ist das Festival des stählernen Films.
Aha.
Und ein stählerner Film ist ein Film, der im Allgemeinen keinerlei Qualitäten besitzt, weder optisch noch inhaltlich, und der aber auch nicht so schlecht ist, dass er schon wieder gut ist, ne, sondern einfach wirklich schlecht. Und Filme, bei denen kein Gag zündet, bei dem es keinen Reiz gibt, in irgendeiner Form ihn sich anzusehen, bei dem keine Emotionen geweckt werden, Filme, die einfach nur langweilig sind und tranceartig vor sich hin plätschern. Das ist so die Idee eines Stählern.
Und sowas guckt man sich
rund um die Uhr, quasi fast ohne Pause.
Oh,
und es klappt aber oft genug nicht. Sondern also das geheime Konzept davon ist eigentlich, das ist die offizielle Version vom Stuck. Aber in Wirklichkeit geht es eigentlich darum, dass man beweisen will, dass es solche Filme gar nicht gibt. Mhm. Sondern dass man in jedem Film noch irgendwas entdecken kann. Und das hat auch bei vielen Filmen geklappt. Aber ich muss sagen, einige der Sachen haben dann doch ziemlich genau das getroffen, was da geplant wurde. Und für mich persönlich kam noch toll dazu, erstmal sind das nur super Leute, die da sind. Also die 20er-Gruppe da, die wir waren, das war einfach saugeil. Mhm. Es gehört auch zum Konzept, sehr, sehr viel Bohnenkamp zu trinken. Die steht da in großen Packungen, so diese kurzen, ne? Mhm. Ich trinke sowas eigentlich nie, aber das sind diese kurzen Kräuterdinger, die an der Supermarktkasse stehen.
Ich wollte schon fragen, so wie viel Alkohol braucht man für so ein Festival, damit
man das einiges, aber vor allen Dingen, also der Bohnenkamp, der ist es deswegen geworden, weil der Bohnenkamp ist quasi der stählerne Kurze, weil der ist wirklich ekelhaft, ja. Mhm. Also das ist auch nicht so, dass man dann mit Genuss trinkt, ne? Sondern ist so, also wie gesagt, nur die Harten kommen in den Garten, ne?
Ja.
Und dann geht's halt darum, ja, genau. Und da können wir jetzt mal ein paar der Filme durchgehen, sag ich mal, die wir da so geguckt haben, habe ich gedacht.
Du hast jetzt nicht besonders geil angeteasert, aber okay, fangen wir mal an. Also was war denn so ein Film, den du da gesehen hast?
Ja, wir gehen der Reihe nach. Also los ging's am 17:30 am Freitag, und zwar mit einem Digital-Überraschungsfilm. Also digital heißt hier, das Tolle an dem Festival ist auch, dass sehr viele Sammler da waren, also auch Teil des Publikums, und die hatten alle 35mm und 16mm Originalkopien dabei. Das meiste haben wir wirklich richtig geil projiziert geguckt, ne? Also nicht irgendwelche alten DVDs oder so, sondern wir haben wirklich dann die ganzen 70er-Filme da auf 35 mm Kopie gesehen. Und auch viele der Vorfilme, das war schon mal saugeil. Aber los ging, Eröffnungsfilm war ein digitaler Film, das heißt gestreamt einfach. Ich glaube sogar aus irgendeiner Mediathek von einem Fernsehsender. Und es wurde nicht verraten, was es ist, weil das war der eine Film, wo sie sich sicher waren, wenn wir hinschreiben, was da läuft, dann kommt gar keiner. Und der Eröffnungsfilm war Das Kino ist tot, lang lebe das Kino, was dir jetzt nichts sagt.
Nee.
Das ist nämlich die SWR-Doku, also Südwestrundfunk, Fernsehdoku, über das letzte Jahr von Dieter Kostlik als Berlinale-Chef. Und
wow.
Okay. Du kannst mal davon ausgehen, erstmal ins Kino zu gehen und sich eine Fernsehdoku über irgendeine alte Berlinale anzugucken, ist schon mal eine Sache. Aber Dieter Kostlik ist natürlich so in der Berliner cinephilen Szene, zu der alle gehörten, die da so waren, total, wir mögen den nicht. Mhm. Und seine Art von Kino, also wenn man die Doku guckt, jetzt erzählt immer nur, ja, Filme, über Filme redet der gar nicht. Der redet immer nur davon, welche tollen Stars er alle geholt hat und dass es ein Küchenkino gibt und so. Also es war schon, also ich war bei der Berlinale ums da geht ja dabei und habe da auch den kompletten Wettbewerb und so geguckt, deswegen habe ich da schon noch ein paar interessante hinter den Kulissenbildern geguckt, also ein großer Teil davon war die hinter der Kulissenaufnahmen von der Systemsprenger Weltpremiere und wie die da alle ganz aufgeregt waren und so, das war dann schon sympathisch, aber ja, es war schon ein harter Einstieg.
Okay, es war jetzt auch für mich ein harter Einstieg, deswegen, was hast du noch gesehen?
Ja, der zweite Film war dann die erste 35mm Kopie. Das war ein Film, der schon mal auf einem früheren Stück lief. Es gab zwei Filme, die schon sozusagen erprobt waren. Und er ist von Erwin C. Dietrich, von dem ich nichts kenne, aber der so ein bisschen als Schutzheiliger des Festivals gilt und zu dem bald auch eine sehr umfangreiche Retro folgen soll in einem, in einer weiteren Ausgabe. Und das war die Sexspelunke von Bangkok.
Okay, das klingt und das so nach war so 70er Jahre Softporno.
Ja, fast schon ein bisschen drüber, was das Soft angeht. Ja, oh, okay. Aber nee, wirklich Hardcore ist es auch nicht. Also irgendwo da dazwischen.
Okay.
Aber es ging wirklich um eine Gruppe von so mittelalten deutschen Single-Männern, die einfach nach Bangkok fliegen und dann da in so eine Kneipe gehen und dann hat jeder von denen mit irgendeiner Frau da Sex und die Frauen dürfen sich ganz glücklich schätzen, weil die Männer werden dann nur angehimmelt und so. Und es ist aber auch nicht lustig oder so. Es ist auch nicht erotisch. Also es ist, glaube ich, ein Nebeneffekt dieses Festivals, dass alle, die da oft hingehen, zu Asexuellen umerzogen werden, weil es laufen zwar ziemlich viele von diesen Erotikfilm früherer Jahrzehnte, aber wenn man die heute guckt, ist das Letzte, was man durch diese Filme bekommt, Lust auf Sex. Das kenne ich
dir sagen. Okay, gut.
Das ist alles schon ziemlich schleimig und eklig und das also diese
Typen auch eklig, sind so, diese, sorry, also eine Gruppe von so mittelalten bis alten Säcken, die nach Bangkok reisen, um da irgendwelche, weil sie hier nichts mehr starten. Ach, okay, was hast du sonst noch gesehen? Das ist jetzt schon.
Ja, dann kam Blockbuster-Stahl.
Oha.
Also es gibt auch Blockbuster, die in diese Konzeption reinfallen, ja, also zumindest laut der Veranstalter.
Ja.
Übrigens, eine Sache kann ich noch kurz dazwischen schieben. Es liefen nämlich auch immer Vorfilme. Und das waren dann so oft so alte 16mm Aufnahmen von so ehemaligen Wochenschauen oder sowas. Und auch viele DEFA-Kurzfilme über Stahlwerke in der DDR. Deswegen, weil das ist ja das Stählande Festival und da wurden auch viele so Stahlwerk 20 Minuten Kinodokus von damals gezeigt, genau, liefen dann. Und dann lief als der große Blockbuster-Stahlfilm dieses Festivals lief der Patriot von Roland Emmerich.
Von Emmerich? Okay, hätte ich jetzt nicht unbedingt in diese Rubrik gesetzt.
Ich vorher auch nicht, aber ich muss jetzt sagen, beim Wiedergucken, also klar, es gibt ein paar ganz coole Sachen, Mel Gibson mag ich in dem Film. Und es gibt
Heath Ledger spielt auch seinen Sohn, ne?
Heath Ledger spielt den Sohn, aber das ist alles schon ziemlicher, der macht seinem Namen schon alle Ehre, ne? Das ist halt also schon auf dämliche Weise, hurra Amerika. Und das Lustige ist, ich habe den damals in der Mitternachtspreview gesehen, als der angelaufen ist, also beim ersten Mal. Das war das einzige Mal, dass ich ihn vorher gesehen hatte. Und da war ich irgendwie relativ begeistert, aber da war ich auch in dem Alter. Und ich erinnerte mich jetzt aber nur an diese Kanonenkugel-Szenen, weil es gibt zwei Szenen in dem Film. Die sind saugeil. Einmal haut der mit einer Kanonenkugel einfach den Kopf ab und das andere Mal kullert die so über die Erde und reißt einem das Bein ab. So, das sind so zwei Momente, die, also der Film ist extrem brutal für so einen Blockbuster-Film. für so einen Historien-Blockbuster. Ansonsten ist der sehr sauber und Jason Isaacs als mega schmieriger Brite macht auch noch einigermaßen Spaß. Mhm. Aber der ist schon verdammt dumm und er ist auch verdammt lang. Also ja, das ist, wie gesagt, das ist einer dieser stählernen Filme, in dem man dann genug entdeckt, aber dass man auf die Idee kommt, ihn mal probeweise auf dem Festival zu zeigen, das kann ich schon nachvollziehen.
Ja, ja, ich kann jetzt, wo du den Namen erwähnst, ich kann mich auch nur an diese Szene mit der Kanonenkugel erinnern, die irgend so einen Typen köpft, weil ich habe den damals auch mit einem Kumpel im Kino geguckt und es war, glaube ich, so das, wo wir, ja, krass, voll lustig, aber an mehr kann ich mich in diesem Film auch nicht erinnern. Okay, ja, dann weiter.
Nachts um zwei kamen dann die Senkrechtstarter mit Mike Krüger und vor allen Dingen, was natürlich noch viel stählerner ist, Karl Dall in einer Nebenrolle, wo ich aber nicht weiß, warum der da überhaupt mitspielt. Und das ist wirklich, ich habe ja, wir haben ja schon beim letzten Mal, als wir das meine erste Folge aufgenommen hatten, hatte ich ja gerade meine Thomas Gottschalk-Retrospektive.
Supermasen, ne?
Und das hier ist aber viel, viel schlimmer. Also dagegen ist Supermasen fantastisch. Das ist so ein ganz merkwürdiger Science-Fiction-Plot, mit so einer Zukunft, wo es kein Bargeld mehr gibt und dann geht das irgendwie um so, wie heißt das, wenn man so Leute, die dann Sachen zurückholen, die Leute nicht mehr bezahlen können, wenn sie die Raten nicht zahlen oder so.
Ach so, ja, ja, die Fender oder irgendwie so, die, wenn die das verpfänden.
Ja, die das halt, wenn du deine Autorate nicht holst, die dann vorbeikommen ja, und ja, das Auto ja, ja. abholen. Und irgendwie geht's um die und dann wird so eine Frau erpresst, dass die für die arbeiten muss und Mike Krüger hilft der dann und verliebt sich auch so ein bisschen in sie, Christina Plate, wird er spielt die und das ist alles so also auf langweilige Art merkwürdig und die Gags sind alle, weiß nicht, es ist ein Anti-Humor, der aber nicht mal Anti genug ist, also das war wirklich, der war damals auch schon ziemlicher Flop, glaube ich. Es gibt ja viele Mike-Krüger-Filme, die jetzt heute auch nicht mehr so geil sind, aber die damals natürlich, wo die alle reingelaufen sind. Aber das hier war schon einer, wo die nicht mal damals reingelaufen sind.
Ich bin immer noch fasziniert, dass Mike Krüger es überhaupt geschafft hat, mehrere Filme irgendwie zu machen, weil irgendwie fand ich den noch nie wirklich lustig. Deswegen, ja, okay, weiter.
Aber ja, wir sind ja schon am Samstag, aber.
Ah ja, okay, sehr gut.
Und da gab es den ersten, überhaupt bei in der 5- oder 6-jährigen Festivalgeschichte, den ersten Filmmaker in Fokus heißt das. Das heißt, es wurde ein Filmemacher eingeladen, um Filme von sich zu zeigen. Mario Schollenberger heißt der wohnt mittlerweile auch in Berlin. Ich glaube, der kommt irgendwo aus Tübingen oder so.
Wurde ihm aber auch gesagt, was das Konzept hinter diesem Festival ist?
Ja, ja, der war, glaube ich, selber schon Gast auf mehreren davon. Und zwar hat der hat in Berlin in den letzten Jahren also Lisa zum Beispiel gedreht. Das war so ein Rape-and-Revenge-Film, also ohne Budget. Der lief hier auf dem Pornofilm-Festival zum Beispiel. Und solche Sachen. Aber jetzt hier hat er gezeigt, seine Filme, die er gedreht hat, zwischen, als er so 11 war, bis 15. Und das Lustige war, den ersten hat er netterweise runtergeschnitten, weil er hat mit 11 Jahren einen 90-minütigen Film gedreht. Den sich nicht mal seine Eltern angesehen haben. Das heißt irgendwie, Eddie, das Ding, das aus dem Abfluss kam oder so. Und das ist so eine Nightmare-Parodie oder nicht Parodie, also so eine Nightmare-Version eines 11-Jährigen. Mhm. Mit so merkwürdigen Monstern aus Pappmaché und irgendwelchen Unsichtbaren und dann schreit er da immer rum, weil er ist, und dann gibt's, also, wie man sich das so vorstellt, wenn ein 11-jähriger Film dreht. Und dann saßen wir da alle schön im Kino und haben uns das angeguckt. Aber er war so nett und hat den von 91 Minuten auf 28 runtergekürzt.
Mensch, immer nett was.
Und dann gab's dann noch, ich erzähle jetzt nicht alle, da liefen halt eine ganze Reihe von Kurzfilmen von ihm, aber er hat dann auch so mit 15 hat er noch eingedreht, das war wirklich so, sagen wir mal so diese Teenager-Schopenhauer-Phase, ne, wo dann Leute sich so auf schwurbelige Art mit dem existenzialistischen, philosophischen Sachen beschäftigen. Okay. Und das bestand einfach nur daraus, dass er irgendwie 15 Minuten lang irgendwie so schmerzverzerrt in die Kamera geschrien hat. Und das Lustige, was noch dabei war, es gab da noch eine Lesung, weil damals, ich weiß nicht, ob du die kennst, aber Splatting Image ist so eine relativ berühmte Filmzeitschrift in Deutschland, die sich vor allen Dingen mit so Genresachen gemacht hat. Und die hatten damals eine Kategorie, wo man Privatfilme einschicken konnte und die haben die dann besprochen.
Okay.
Die haben dann, konnte man dann zwar nicht sehen als Leser, aber man hat halt diese Sachen bekommen. Und die Verrisse zu diesen Filmen haben sie dann immer eingeschickt und die haben das aufs Übelste verrissen. Aber absolut brillant geschrieben. Ja. Und die wurden dann immer dann im Kino nach den Filmen dann vorgelesen.
Na, immerhin steht dazu, ne? Also das, ich weiß nicht, ob ich das als Filmemacher so über mich ergehen lassen würde, aber offensichtlich zielte ja genau darauf aus, zu sagen, okay.
Aber die Filme kamen gut an. Also ich fand sie auch besser. Also ich
ja
fand
gut,
die schon
na, und wie viel Alkohol hatte die, wie war euer Promille-Pegel
im Blut? Ich war das ganze Wochenende nie wirklich betrunken.
Okay.
Ich glaube, ich habe höchstens so 10 Schnäpse am Tag getrunken. Aber
na, also, na, höchstens 10
und ein paar
Schnäpse
Bier, aber das ist
ja, und ein paar Bier. So
du kannst ja nicht nur Schnaps trinken. Muss ja irgendwie. Du
musst auch mal ein paar Bier trinken.
Du wirst ja auch mal durstig. Ja.
Okay, was gab's noch so?
Das nächste ist jetzt, gut, das sagt dir jetzt vielleicht nichts. Das nächste war Buster. Das ist ein 80er Jahre britischer Film über die Posträuber. Das ist ja so eine ganz berühmte Geschichte von den realen Posträubern in Großbritannien in den 50ern, 60ern, weiß ich gar nicht genau. Und das Besondere daran ist aber, dass ein sehr, sehr stählerner Hauptdarsteller dabei war, von dem wir im Vorprogramm auch seinen Auftritt bei Wetten, dass gesehen haben, wo er nämlich den Titelsong von Tarzan auf Deutsch gesungen hat, was unfassbar stählern war, nämlich Phil Collins.
Okay.
Und dieser ganze Film ist einfach nur total merkwürdig vom Ton her. Mhm. Also, weil das ist irgendwie so, er ist halt ein totaler Arsch, der Hauptdarsteller, aber das Ganze ist so ein bisschen lustig und ein bisschen auch nicht und so. Also in dem Film geht gar nichts zusammen.
Okay, ich wusste nicht mal, dass Phil Collins überhaupt irgendwo mal eine Hauptrolle gespielt hat.
Ich glaube, das war schon als großer Film gemeint, aber der war dann schon ziemlicher Flop und qualitativ auch ganz schlecht. Und der Abstand ist voll mit Phil Collins Songs, was natürlich auch nochmal sehr stählern ist. Also das war schon. Da habe ich schon ein bisschen, musste man sich durchkämpfen.
Ja. Okay, na gut.
Dann beim nächsten, ich bin ja großer Fan davon, neue Filme zu sehen. Also die, das heißt nicht neue Filme, ich gucke auch viele alte Filme. Mhm. Ich rede von Filmen, die ich noch nicht kenne.
Ja.
Und dann als nächstes gab es Carte Blanche. Mhm. Carte Blanche ist nicht der Film. Carte Blanche heißt, dass sich langjährige Mitglieder des Festivals oder Leute, die immer wieder kommen, die kriegen manchmal einfach einen Slot geschenkt, sie dann zeigen können, was sie wollen.
Mhm.
Und da haben wir dann gesehen, einen Film, den ich aber leider schon kannte, nämlich eine 35mm Kopie von Schlussmacher von Matthias Schweighöfen.
Wie tut man sich denn sowas freiwillig an?
Und ich fand ihn jetzt beim zweiten gucken, aber ich habe eine 2,5-Sterne-Kritik auf Filmstarts gibt's von mir. Hm. Da stehe ich heute nicht mehr zu. Ich finde den schlechter. Wobei, also das ist schon ziemlich frauenfeindlicher Dreck zum größten Teil. Ne? Also das ist ja schon ziemlich übel und sehr, sehr stählern. Aber Milan Peschel zum Beispiel finde ich in dem Film immer noch super.
Hm.
Also du hast ihn nicht gesehen?
Nie gesehen. Also um sowas mache ich generell eigentlich eher lieber einen Bogen.
Weil das
also,
Ding ist halt, weswegen ich Schweighöfer ein bisschen uninteressant finde als Regisseur, ein bisschen ist gut, ziemlich, ist halt, dass er so diese ganze Form und diese Pop-Sülze, der da in die Szene reinpackt und sowas, das hat er halt alles 1:1 von Schweiger übernommen. Ja. Aber Til Schweiger-Filme sind ja der pure Wahnsinn, ja. Weil Schweiger macht halt einfach das, was er gerade denkt und keiner sagt ihm nein, ja. Das ist so ein bisschen wie so ein Filmemacher unter Trump, ja.
Mm.
Und deswegen sind diese Filme ja alle total glatt geleckt auf der Oberfläche. Aber das, was da passiert, ist der totale Wahnsinn. Und das finde ich ja, macht seine Filme zumindest noch interessant, wenn auch nicht gut. Also ich gucke mir gerne neue Schweiger-Filme an, weil ich die einfach total, also da fließt einfach die ganze Persönlichkeit von Schweiger so vollkommen ungefiltert aus ihm raus auf die Leinwand. Und das ist kein schöner Anblick, aber es ist ein interessanter Anblick. Bei Schweighöfer gibt es das alles nicht, ne? Das ist einfach nur glatt gebügelt bis zum geht nicht mehr.
Ja, schade. Also, aber gut.
Naja, aber das war schon sehr stählern und damit waren wir ja dem.
Aber gut, ja, ich glaube, aber vielleicht so ein Film mit so einem Publikum wie auf diesem Festival dann zu gucken, ist vielleicht auch noch, weiß nicht, wird
sich. Ja, aber das ist, wie gesagt, also die Idee ist ja, das alles sehr ernsthaft zu gucken. Also das ist kein Fest, es gibt ja viele so schlechte Filmfestivals, wo die Leute dann lustige Sprüche reinrufen.
Ja, genau, ach, das passiert
das
ja gar nicht.
Es wird absolut alles, es gibt keine Ironie. Also es gibt vom Publikum aus, es wird alles mit der größten Aufmerksamkeit und Ernsthaftigkeit geguckt. Ob die wirklich so stählern sind oder ob man doch noch sozusagen entschuldbare Elemente in diesem Film findet.
Mhm, okay.
Das ist so.
Okay, na gut.
Und manchmal, der nächste Film ist zum Beispiel Geschummelt. Okay. Weil das war, also ich habe ja gesagt, viele Sammler sind da.
Mhm.
Und das ist jetzt auch ein Film, der vorher schon mal auf einem dieser Festivals lief, der jetzt nochmal gezeigt wurde. Und damals hat einer einfach bei sich im Keller oder in irgendeinem Archiv im Keller geguckt, was man da noch zeigen konnte. Und ist da auf den Film Whopper Punch 777 aus den 80er Jahren gestoßen mit Manfred Krug. Und das klang alles so bescheuert, dass er den blind gezeigt hat, weil er dachte, das wird schon Stehlern sein.
Ja.
Ist aber ein ganz, ganz, ganz toller, wunderbarer Kinderfilm von Ende der 80er Jahre, wo ein Manfred Krug spielt einen Sportreporter, einen Berliner Sportreporter, und der muss dann irgendwie nach Frankfurt und da irgendwie Auftrag, und die Hauptperson ist sein Sohn, Der kriegt dann so einen Anruf, dass sein Vater doch bitte so einen ganz berühmten Boxweltmeister interviewen soll in Berlin. Mhm. Aber weil sein Vater nicht da ist, ergibt er sich als sein Vater aus, was schon absurd ist, und interviewt diesen Boxer, gespielt von Günther Kaufmann, also dem großen Fassbinder-Schauspieler. Mhm. Und das ist einfach, der Film ist der pure, also warum der gefloppt ist, macht total Sinn, weil der ist der pure Wahnsinn. Mhm. Aber auf geile Art. Und der ganz junge Ben Becker singt einen total bekloppten, aber absolut brillanten Ohrwurm-Song, den wir jetzt, weil es gibt im gesamten Netz keine Spuren von diesem Film.
Okay.
Es gibt so an ein paar Stellen wird zumindest der Titel und wer da mitspielt erwähnt. Aber es gibt, glaube ich, nicht mal irgendwo eine vernünftige Inhaltsangabe.
Ja.
Und es gibt überhaupt keine Bilder oder so. Und deswegen haben wir jetzt diesen Song von Ben Becker haben wir mitgefilmt, während wir den abgespielt haben von 35mm.
Mhm.
Und werden den jetzt mal auf YouTube hochladen, weil das darf auf gar keinen Fall verloren gehen.
Wird Ben Becker sich bestimmt auch sehr drüber freuen.
Also wirklich ganz sympathisch, wunderbar, kein bisschen stählern, leider.
Mhm. Naja, schade. Okay, und was gab's
dann noch? Dann wurde es aber wirklich sehr, sehr stählern. Dann kam nämlich der Ostfriesen-Report, haben die Ostfriesen Riesen? Fragezeichen. Also Penisse, ne?
Mhm. Schon klar.
Die erste große Enttäuschung kam schon beim Vorfilm, weil da wurde gezeigt, ein VW-Werbefilm über das VW-Werk in Ostfriesland, also in Emden. Und da haben einfach so 5 Leute vom Fließband da so über Ostfriesland erzählt. Mhm. Und sie hatten aber noch einen lokalen historischen Experten für Ostfriesland. Und der hieß irgendwie, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, der hieß so Hans Heinrich Hansen. Also der beste Name in der Geschichte der Menschheit für einen Ostfriesen-Experten. Ne?
Ja.
Und im Abspann kam raus, dass der gar nicht so heißt. In echt.
Na toll.
Da war ich echt traurig, weil das hat mich echt begeistert, dieser Name, weil der Film war halt eine VW-Werbefilm-Doku. Ne? Naja, aber die Ostfriesen-Riesen, das ist natürlich wirklich, also übelster Sexklamauk aus den 70ern, ne? Diese ganzen Reportfilme. Also es gibt auch ein paar ganz gute, aber da musst du schon lange graben, um die zu finden.
Krass, dass das damals so in war, irgendwie diese ganzen Filme zu machen.
Aber ich weiß auch nicht, warum.
Ja,
also war das, das ist ja unsere Elterngeneration fast noch, ne? Also
ja.
Schon unsere Eltern und Großeltern. Haben die das wirklich gefunden, weil sie das geil fanden und es kein YouPorn gab?
Weiß ich nicht.
Also das ist ja alles irgendwie so schmierig, ekelhaft. Ich finde das ja nicht keinsterweise sexy. Und da ging es irgendwie darum, da geht es um so ein bayerisches Striplokal und es ist irgendwie kurz vom Bankrott und dann kommt irgendwie die Frau vom Besitzer auf die Idee, man bräuchte doch jetzt mal so 4-5 stramme ostfriesische Blondinen da, weil dann wird schon wieder laufen. Und dann fahren sie da halt einfach mit VW-Bus nach Ostfriesland, um da irgendwelche Frauen einzuladen. Und dann gibt's aber so lauter verfilmte Ostfriesen-Witze. Also als sie das erste Mal da ins Haus kommen, sitzt da so ein Mann auf dem Stuhl und hat eine Glühbirne in der Hand und 5 Leute heben halt diesen Stuhl hoch und drehen ihn so. Weißt du, diese alten Witze. Aber es gab einen absolut fantastischen Witz und deswegen ist auch dieser Film nicht zu 100% stählern, sondern nur zu 99%. Den fand ich super, weil es gibt dieses Vorurteile, dass Ostfriesen sehr, sehr schweigsame Menschen sind.
Ja.
Und also so typisch norddeutsch halt. Ne? Und da gibt es den fantastischen Gag, dass sie reinkommen, da ist so ein Festmahl zu einer Hochzeit, aber absolutes Schweigen. Ne?
Mhm.
Und die Münchner setzen sich halt dazu und stoßen mit dem Bier an und sagen, der eine sagt dann Prost. Und dann sagt sofort einer der Ostfriesen Schwätzer. Das fand ich super. Aber ansonsten ja, also nee. Da waren wir schon nah am Stählernen dran.
Okay, ich gebe dir jetzt noch 2 Filme, weil wir wollen jetzt hier auch nicht irgendwie das ganze Programm durchgehen.
Nee, wir machen einfach, ja genau, das ist fein.
Dann kriegst du jetzt noch 2 Filme, die du noch vorstellen darfst. Aber ja, ich muss schon sagen, da brauchen wir ja wirklich viel Sitzfleisch für dieses.
Ja, ich sage, das zählt jetzt nicht als Film, weil wir haben danach noch, also nachts um 2:30 oder so, haben wir eine 16mm Kopie geguckt von dem ARD auf Schwarz-Weiß, ARD Silvesternacht 1973.
Warum? Warum?
Also, das war
dafür gibt man noch Geld aus, damit man von 73 die Silvesternacht sieht, oder was?
Es war, ich fand es ganz wunderbar.
Okay.
Da brauchte man aber auch Bohnenkamp ohne Ende. Am nächsten Tag fing der Tag dann an und das war auch wieder eine auf dem Papier sehr stählernde Angelegenheit, die sich dann aber auch als unglaublich sympathisch erwiesen hat, gegen alle Wahrscheinlichkeit. Und das ist The Christmas Consultant, ein Fernsehfilm von 2012 oder so. So ein typisches Lifetime oder weißt du, diese Schnulzensender da in Amerika, die das zeigen. Und da geht's halt auch um so eine Familie, die hat so beruflichen Stress und dann müssen die aber irgendwie so eine ganz große Familienfeier organisieren, weil der Geschäftspartner von der Frau da irgendwie da sich selbst einlädt und dann müssen sie halt da so eine große Feier machen und das wächst ihnen komplett über den Kopf. Ja. Und dann kommt David Hasselhoff.
Boah, geil. Okay.
Als Christmas, also quasi wie Wedding Planner, ne, ja, aber für Weihnachten. Mit einer fantastischen Krawatte und so einem roten Anzug und so.
Natürlich, und das eine ist, fantastischen Krawatte.
Das ist so wunderbar. Das ist einfach eine so fantastisch ja, geile Performance.
Okay.
Und dann sagt er den Kindern irgendwie was und dann sagen die, du hast uns gar nichts zu sagen. Und dann sagt er, die Rechte, die mir eure Eltern hier eingeräumt haben in dem Vertrag, dagegen ist Guantanamo, Kindergarten. Also da, das, also wenn ihr dieses Jahr zu Weihnachten noch was braucht, auf Deutsch ist der auf DVD erschienen als The Christmas Planner statt Consultant, mhm, weil dann ist zwar die Alliteration weg, aber in Deutschland versteht keiner, was Consultant meint. Mhm. Und dann, ja, wunderbar.
Okay, gut.
Und dann würde ich sagen, dann überspringen wir jetzt, das haut den stärksten Zwilling um, mhm, so eine typische Schlagerkomödie.
Ja, ja, genau, überspringen. Ich, okay. Und letzter Film jetzt.
Ja, und der war, das war der offiziell geschummelte. Also das war
okay,
ein Film, den die ausgegraben haben, auch auf 35 Meter, wo ich so glücklich war, dass ich den endlich in der Form sehen konnte. Weil der wurde damals komplett verrissen. Mhm. Und dann haben sie sich den angeguckt, um die Kopie zu checken und haben festgestellt, dass der super ist. Und auch als sie das Programm angekündigt haben, haben sie von vielen Leuten böse Briefe bekommen, warum das da läuft.
Mhm.
Und den kann ich dir persönlich auch nur wärmstens empfehlen. Der heißt Dead Heat,
mhm,
Treat Williams, 80er Jahre Film.
Okay. Ist jetzt, gut.
Ja, weiß ich nicht. Ne? Damals hat er noch vernünftige Actionfilme gemacht.
Ja.
Und es geht irgendwie darum, dass er ist ein Cop.
Ja.
Und er wird am Anfang zu so einem Bankeinbruch da, oder nicht, ich glaube, irgendein Überfall auf einen Schmuckladen oder so. Und dann ballern sie da irgendwie 100 Kugeln in die Einbrecher rein und die sterben trotzdem nicht.
Mhm.
Und dann geht's halt darum, dass irgendwie so ein Unternehmen eine Möglichkeit gefunden hat, die Toten wieder zu beleben und die schicken die dann so auf Einbruchstour.
Okay.
Und dann wird er innerhalb der ersten 20 Minuten auch erschossen. Wird auch wieder belebt. Und dann hat er nur 12 Stunden, weil so lange hält das nur, danach zerfließt man so einfach.
Okay.
Und dann muss er jetzt als Zombie, der noch 12 Stunden zu leben hat, irgendwie seinen eigenen Mord aufklären. Und es gibt einfach unfassbare Szenen. Also es ist wirklich die beste Szene, die ich dieses Jahr gesehen habe, war aus diesem Film. Es gibt, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber so China-Imbisse, aber in Chinatown. Die sind ja ganz anders, als wir das kennen. So, ja, da hängen überall noch die Hühner hängen überall, ja, an der, genau, Decke, ja, und es gibt, also das liegt alles so mehr oder weniger ein bisschen offener rum, als das bei uns der Fall ist, ne? Und dann wird quasi dieser ganze Raum von dieser Maschine in Zombies verwandelt. Und dann hast du diese ganzen gebratenen Enten, die da auf ihn losgehen, und du hast so ein ganz großes Schwein mit Apfel im Mund, wie man das kennt. Und das wird alles auf einmal zum Leben entdeckt. Und dann ist das eine saugeile Action-Szene.
Okay.
Selbst die ganzen Fische, die dann da noch sind, zappeln rum und so. Und ganz am Schluss kommt quasi so eine tiefgefrorene Rinderhälfte, wo der Kopf abgeschlagen ist, aus der Kühlkammer und stratzt auf die los.
Okay.
Das ist so fantastisch. Also der gilt als totaler Flop, ist einer der besten so Genre-Action-Filme der 80er. Guckt euch den an,
okay,
Dead Heat. Und zu den besten Filmen des nächsten Jahres kommen wir nicht mehr, weil Sebastian nicht mehr will. Dann müsst
ja, doch, das wollte ich gerade sagen. Empfiehl mir wenigstens einen wirklich tollen Film, den du irgendwie auf diesem Filmfest in Hamburg gesehen hast.
Ja, ich empfehle dir den zweitbesten, weil der jetzt gerade thematisch so gut passt. Das ist, aber den kennst du ja wahrscheinlich, oder du weißt, hast zumindest von ihm gehört, das ist Another Round von,
oh ja,
Thomas,
ich habe deine Kritik gelesen und auch den Trailer gesehen. Ja, Mads Mikkelsen als Lehrer, der mit seinen Kollegen meint, sie müssen jetzt jeden Tag Alkohol trinken, um irgendwie besser zu funktionieren. Ne?
Genau, also die machen so ein philosophisches Experiment,
ja,
dass sie im nur noch betrunkenen Zustand zur Schule gehen,
ja,
und in ihrer Freizeit nicht mehr trinken, sondern nur noch für die Arbeit,
okay,
und dann so einen konstanten Level halten wollen. Und sie stellen fest, für die Schule, für die Schüler und für sie hat das fast nur positiv.
Ja, na dann, vielleicht machen wir das ab nächsten Mal für den Podcast auch. Vielleicht mal gucken, was dann bei rauskommt.
Vielleicht besprechen wir ja hier nochmal ausführlich. Er kommt im Januar ja regulär ins Kino.
Ah, ja,
Another Round.
Cool.
Ja. Auf jeden Fall für nächstes Jahr vor mir.
Sehr gut. Na dann, kleine Werbepodcast-Runde hier schon fast für das Stuck-Festival. Ja. Ja, da habt ihr es. Interessante Filme, merkwürdige Filme. Ich ziehe meinen Hut vor diesen 20 Leuten, die da waren und sich sowas ein Wochenende lang antun. Respekt dafür. Ja, Christoph, vielen Dank, dass du hier warst. Wir sagen allen da draußen auch wie immer vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wenn ihr mehr solche Sachen hören wollt, wenn ihr Kritik, Lob, Anmerkungen oder sonstiges habt, schreibt uns eine E-Mail an leinwandliebe@filmstarts.de. Das lesen wir, das kriegen wir, freuen wir uns immer drüber. Und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.